Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Zu Gast im Geldgespräch ist Markus Blaszczok, der den kurzfristigen Wertpapierhandel zum Beruf gemacht hat und mir folgende Fragen beantwortet. Erstens, was ist ein Trader und wie sieht sein Arbeitsalltag aus? Zweitens, welche Märkte und Vermögenswerte eignen sich zum Traden? Drittens, was genau ist eigentlich Swing Trading? Viertens, ist Swing Trading für Privatanleger praktizierbar? Fünftens, mit welchem Zeitansatz sollten Swing Trader kalkulieren? Sechstens, welche Parallelen und Unterschiede gibt es zu 1929? Siebtens, mit welchem Szenario ist auf mittlere Sicht zu rechnen? Und achtens, wie können sich Privatanleger hierfür positionieren? Zuvor jedoch noch ein Wort zum Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Und das ist Linksbroker, der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwahres.de/links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab zum Geldgespräch. Im heutigen Geldgespräch bei mir zu Gast Markus Blaszczok. Hallo Markus, hallo in die Oberpfalz.
Hallo Luis.
Ja, freut mich, dich hier zu Gast zu haben. Ganz besonders deswegen, weil wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass natürlich die Börse sehr von der Theorie und damit auch Handlungsvielfalt lebt. Ja, wenn alle das Gleiche denken und machen würden, käme ja gar kein Handel zustande. Und wir haben ja recht schnell festgestellt, dass wir ja völlig unterschiedliche Ansätze fahren. Ich eher langfristig, buy and hold, einkommensorientiert. Ja, und du bist ja schon ein klassischer Trader, richtig?
Das ist richtig. Ich bin Trader im Swing Trading auf Sicht von 3 Monaten. Das mache ich seit 22 Jahren. Ich bin aber auch Ökonom der österreichischen Schule der Nationalökonomie. In dieser Funktion auch tätig für die Solidgruppe goldsilbershop.de als Chefökonom. Und gleichzeitig bin ich Inhaber von Blaszczok Research. Hier schreibe ich einen Börsenbrief, der recht erfolgreich war in den letzten Jahren. Und wir haben die Hoch und Tiefs beispielsweise im Edelmetallmarkt in den letzten Jahren sehr, sehr gut getimed und hatten sehr große Erfolge im Trading.
Lass uns da am best nochmal drauf zurückkommen, interessiert mich ja auch persönlich auch. Daytrader stellt man sich ja gemeinhin so vor, die hocken den ganzen Tag vorm Rechner, warten auf kleinste Signale zum Ein- und Ausstieg. Jetzt hast du aber schon gesagt, oder zwei Ergänzungen dazu. Erstens Swing-Trading, zweitens auf Sicht von 3 Monaten. Dem entnehme ich, klar, der Zeithorizont ist irgendwo ein Quartal. Was heißt denn Swing-Trading?
Swing Trading bezieht sich eigentlich auf den Zeitraum, auf diese 1 bis 3 Monate in der Regel. Es kann auch kürzer sein, dass wir Positionen aufbauen, rausfliegen und es einfach nicht klappt. Der Positionsaufbau funktioniert bei uns schon im Daytrading, im Intraday-Trading. Ich habe einige Jahre auch Daytrading gemacht und das hilft mir jetzt für den Positionsaufbau. Wir haben zwar unsere langfristige Sicht, beispielsweise wir erwarten, dass Gold in den nächsten 3 Monaten um $150 steigen wird oder 200. Und dann versuchen wir zum Tief oder zum Hoch in den Markt reinzukommen und bauen dann intraday unsere Position auf. Wir gehen schrittweise rein, zoomen dann rein, nutzen die Fraktale im Markt und dann kleine Ausbruchsmuster, um dann unsere Position im Markt reinzulegen und dann ohne großes Risiko hier Positionen aufzubauen. Also etwas wie einfach eine Position in den Markt reinlegen und abzuwarten, dass diese vielleicht ins Plus oder ins Minus läuft, das machen wir nicht. Entweder kommen wir in den Markt rein oder wir fliegen wieder raus, aber Wir haben ein ganz striktes Money Risk Management im Trading und das versuche ich auch meinen Abonnenten mitzugeben, wobei die Signale, die ich mitgebe, schon immer nur mit einem sehr guten CRV sind, wenn uns die Terminmarktdaten ein sehr gutes CRV geben, wenn das Setup passt und dann noch der Trendbruch hinzukommt. Es muss alles passen, makroökonomisch, aber auch fundamental muss dazukommen. Und das ist das Einzigartige bei uns im Research, bei Blushstock Research, dass wir nicht nur die technische Analyse, den kompletten Baukasten nutzen für unsere Prognosen, sondern auch die Makroökonomik oder allgemein volkswirtschaftliche Analysen und die Fundamentalanalyse, die darf nicht fehlen. Wir haben das komplette Spektrum mit drin und kommen dadurch zu ganz, ganz guten Ergebnissen.
Ja, da waren jetzt wieder eine Menge Fachbegriffe dabei. Vielleicht, um das noch mal ein Stück weit runterzubrechen, für diejenigen, die noch nicht über jahrelange Börsenerfahrung verfügen. Also grundsätzlich ist es ja so, du hast ja von wer ist wir in dem Zusammenhang?
Meine Kunden und ein paar von meinen Mitarbeitern, ja.
Ja, okay. Also das heißt auch, führst du Depots selber für deine Kunden oder?
Nein.
Das machen die schon für sich.
Ja.
Aber du quasi publizierst auch das, was du selber machst.
Ja.
Ja, das ist schon mal sehr gut. Also hast du selber auch das berüchtigte Skin in the Game und feierst und leidest mit deinen Kunden dann entsprechend mit.
Ja,
exakt. Okay. Sehr schön. Positionsaufbau. Da hatten wir auch vorab gesprochen, dass natürlich so ein paar Vermögenswerte gibt, auf die du dich da spezialisiert hast. Im Wesentlichen, das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen rausgeklungen, Metalle bzw. Edelmetalle und daneben auch noch Devisen, hat es ja auch mal gesagt. Ne?
Das sind so Devisen handeln Agrarenergie, also Agrarrohstoffe, wenn sich was ergibt, gute Startups, wenn es irgendwelche spekulativen Fehlinvestitionen geben seitens des Markts, beispielsweise es gibt irgendwo eine Krise, es gibt Ernteausfälle, dann reißen die Spekulanten den Preis eines Agrarrohstoffs, eines Basiswerts nach oben aus und dann nach unten. Und dann stellt sich aber raus, dass der Markt doch ganz gut versorgt ist. Und das sehen wir dann in den Kurdaten. Und dann sehen wir, dass hier der Preis fälschlicherweise in eine Richtung getradet wurde. Und diese Fehlinvestitionen nutzen wir dann, um uns dann mit dem Trendbruch auf der Gegenseite zu positionieren und diesen Profit mitzunehmen. Im Energiemarkt sind wir beispielsweise bei Rohöl aktiv. WTI Brent wird hier gehandelt. Und Energie, bei den Devisen handeln wir meistens Euro-US-Dollar oder das britische Pfund ab und dann, wenn sich gute Chancen ergeben. Wenn sich keine guten Chancen ergeben, dann bleiben wir draußen und schauen einfach zu, dann wird dieser Markt einfach nicht gehandelt. Mhm.
Dazu nochmal eine Frage. Sag mal so, der klassische Aktienanleger, der weiß natürlich, okay, an der Börse, ich kaufe Aktien, das heißt, ich weiß, da wird beispielsweise eine BMW gehandelt, dann kann ich eben Stücke kaufen. Wenn du sagst, du handelst Positionen in, sagen wir mal, Edelmetall, ja, oder keine Ahnung, Schweinebäuche, ja, dann die Grundberüchtigten, dann kaufst du ja nicht real. Das heißt, du kaufst ja nicht in einem Kühlhaus einen Bestand ein Schweinebäuchen. Ja. Was genau handelst du denn da mit einer Position?
Man kann Futures und CFDs handeln. Das ist das Gleiche. Ein Future ist ein standardisierter Vorwartskontrakt auf die zukünftige Lieferung eines Basiswertes. Bei auch lebend Rind und Schweinehälften, das handeln wir auch. Wenn sich gute Chancen geben, das in der Vergangenheit gab es da sehr gute Chancen, aber auch Bauholz oder solche Sachen, die sind dabei. Da gibt sich immer mal wieder was Schönes, Orangensaft, öfters mal auf der Short-Seite dabei. Grundsätzlich handeln wir gern Agrarrohstoffe lieber auf der Short-Seite, auch auf der Long-Seite, weil es einfach ein besseres CRV hat. Aber grundsätzlich handelt man einen Kontrakt zur physischen Auslieferung an der Terminbörse in den USA beispielsweise oder in London. Und dann muss man nur schauen, dass man ihn vor Laufzeitende verkauft, sonst bekommt man die physische Auslieferung beispielsweise von 100 Unzen Gold, wenn man einen Goldkontrakt hat, oder 5000 Unzen Silber oder dann eine ganze Tonne Kaffeebohnen oder dergleichen. Das will man nicht. Also verkauft man ihn vor Laufzeitende wieder. Und grundsätzlich handeln wir solche Kontrakte. Und mit kleineren Summen kann ich Anlegern empfehlen, mit CFDs zu handeln. Das ist praktisch das Gleiche, bloß dass der Kontrahent hier der CFD-Broker ist.
Ja, also CFD, Contract for Difference. Das ist ja im Prinzip das Ganze ein bisschen synthetisiert, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, es ist die einzige Möglichkeit, Agrarrohstoffe wirklich gezielt zu handeln, ohne Zertifikate oder Optionsscheine, was eigentlich Produkte von Banken sind, die darauf abzielen, die Kunden eher abzuzocken. Und das ist sehr unseriös. Das machen wir nicht.
Ja. Okay. Ich glaube, der weltweit größte CFD-Broker ist übrigens die IG Group. Und da haben wir wieder so ein Bindeglied, glaube ich, weil das ist auch so ein klassischer, sehr interessanter Hochdividendenwert mit einer sehr interessanten Ausschüttungshistorie, die übrigens auch interessanterweise jetzt jüngst im Corona- oder Shutdown-Crash profitiert haben, natürlich von der hohen Volatilität. Die haben da Rekordumsätze gefahren, als der Markt so abgedreht ist. Ja, also jetzt haben wir verstanden, du handelst also letztendlich Rechte an bestimmten Gütern, standardisierte Rechte an Gütern, an Metallen insbesondere, an Agrarrohstoffen und bestimmten Währungen. Du verkaufst die vorher, damit du eben nicht deine Rinderhälften nach Hause geliefert bekommst. Ja,
ganz wichtig.
Jetzt hast du noch einen Kürzel reingebracht, CAV. Was hat es damit auf sich?
Ein Chance-Risiko-Verhältnis. Also okay. Wir versuchen nur Trades einzugehen mit einem guten CAV. Das Wichtigste im Trading überhaupt ist es, Verluste zu vermeiden. Man sollte ein gutes Money-Risk-Management ist das A und O. Ohne das kann man am Markt nicht dauerhaft erfolgreich sein. Von daher sollte man einfach grundsätzlich die Finger von Trades lassen, die ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis haben und nur die Trades eingehen mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis. Mit der Zeit kann man das gut abschätzen. Die Terminmarktdaten bieten da bei der richtigen Analyse dieser einen unglaublichen Edge im Trading, das heißt einen Vorteil im Trading. Da kann man schon auf die Zukunft sagen, hat dieser Trade Erfolg, gute Chance oder eben nicht. Und wenn das CRV sehr gut ist, wenn der Terminmarkt passt, wenn ich sehe, dass die Spekulanten alle auf der falschen Seite liegen, dass da die fundamentale Nachfrage gegensätzlich ist oder das Angebot, wenn die Fundamentallage passt, wenn die Makroökonomik passt und dann gibt es noch ein charttechnisches Signal endlich zum Trendbruch, dann gehen wir rein und dann ist das auch gerade der Punkt mit dem höchsten CRV. Da muss man handeln, da muss man reinzoomen in den Chart und dann auf Intraday-Basis Positionen aufbauen. Dann nutzt man das Gleiche. Du weißt, technische Analyse, das sind Fraktale, das funktioniert sowohl auf Minutenebene als auch auf Stunden-, Tages-, Monats- und Jahresebene. Diese Muster sind immer gleichzeitig gleich vorhanden und dementsprechend so bauen wir dann unsere Position relativ schnell im ersten Drittel einer Bewegung oder in dem vermuteten ersten Drittel einer Bewegung Intraday auf und so sind dann im Markt positioniert mit einem sehr guten CRV und dann sind unsere Stops gesetzt, das kann nichts mehr passieren.
Wie kommst du denn, jetzt hast du ja gesagt, die Terminmarktdaten zu analysieren ist sehr wichtig. Nun sind die ja, stehen ja auch jedermann offen.
Ja.
Wie ermittelst du jetzt für dich? Nehmen wir mal konkret aktuell Edelmetalle, nehmen wir König der Edelmetalle, nehmen wir das Gold. Wie ermittelst du denn jetzt, Zeitpunkt meinetwegen jetzt, ob das Chance-Risiko-Verhältnis eben günstig oder ungünstig ist?
Das ist aktuell etwas schwerer als üblich wegen der QI-Programme. Hier hat sich die fundamentale Angebots- und Nachfragesituation durch die Shutdowns und dem QI-Programm völlig verändert. Wir haben auf der einen Seite sehen wir, dass die Schmucknachfrage völlig eingebrochen ist. Wir sehen, dass die technologische Nachfrage, also aus der Industrie, völlig eingebrochen ist bei Gold, ganz besonders bei Silber, Platin und Palladium. Hier ist ja die Automobilindustrie zu 75-80% in die Rede gekommen, die Automobilverkäufe. Du weißt, Platin und Palladium werden primär als Katalysatoren für Benzin- und Dieselkatalysatoren verwendet, bei Benzin- und Dieselmotoren. Und da gibt es im Moment so starke Verwerfungen, dass wir sehr vorsichtig sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wenn wir den Terminmarkt haben, und in den letzten Jahren war es so, dass die Spekulanten den Preis ganz stark in eine Richtung getrieben haben, dann können wir das am Terminmarkt sehen. Und ob dieser Anstieg gerechtfertigt ist, sehen wir an der fundamentalen Nachfrage. Ist dieser Anstieg berechtigt, zeigt sich dann relative Stärke in den Terminmarktdaten. Und dann ist das okay, dann kann dieser Anstieg auch weitergehen. Das sehen wir auf den Bullenmärkten, das sahen wir auch in den Jahren 2009 bis 2011 bei Gold und Silber. Aber in den letzten Jahren von 2014 bis 2018 war es beispielsweise so, da haben die Spekulanten dann den Preis getrieben. Oder haben es zumindest versucht. Sie haben die Position am Terminmarkt immer weiter ausgebaut, sind massiv long gegangen. Aber der Preis ist nicht mitgezogen. Das hat gezeigt, dass es ein Überangebot am physischen Markt gibt und dieser Anstieg eben nicht gerechtfertigt ist. Und dann sind Spekulanten wie ich, liegen dann schon auf der Lauer und warten auf den Trendbruch, wenn es aufwärts bricht, und dann shorten wir hier rein. Und das hat in den letzten 7-8 Jahren sehr gut funktioniert. Ja.
Also shorten heißt auch nochmal, dass du auf, hast du auch gesagt, dass du überwiegend Short-Positionen eingehst. Das heißt,
Am Agrarrohstoffmarkt.
Okay. Ja. Das heißt also, da wirklich auf eher tendenziell fallende Kurse setzt.
Richtig, denn wenn du am Agrarrohstoffmarkt dir mal die Preise ansiehst, grundsätzlich von Agrarrohstoffen, die Produktivitätssteigerung im Kapitalismus, in der freien Marktwirtschaft, sorgt dafür, dass die Agrarrohstoffe jedes Jahr immer günstiger produziert werden können. Und es sorgt dafür, normalerweise haben wir beispielsweise Gold und Silber, die langfristig steigen. Auch hier gibt es ein Geldmengenwachstum von ca. 2-3% pro Jahr. Aber grundsätzlich steigen die Preise langfristig, da die Geldmengenausweitung noch stärker ist. Aber bei den Agrarrohstoffen beispielsweise ist die Produktivität deutlich höher, sodass dieses Geldmengenwachstum ausgeglichen wird. Und deshalb sehen wir über Jahrzehnte die Agrarrohstoffpreise eigentlich seitwärts laufen. Und in diesem Seitwärtsmarkt, also mit Buy and Hold auf langfristig steigende Preise, kann man am Agrarrohstoff nichts anfangen. In diesem Seitwärtsmarkt bietet es sich an, eher auf die Short-Seite zu setzen. Denn wenn es mal nach einem Ausbruch nach oben gibt und der Preis ist teuer, dann neigen Produzenten dazu, eben mehr Kakaoampfer zu pflanzen oder mehr Weizen anzupflanzen. Und dann in der nächsten Ernteperiode ist dann mehr Angebot da und der Preis fällt wieder. Also es ist sicherer, auf den fallenden Preis zu setzen, also auf den steigenden Preis am Agrarrohstoffmarkt.
Das heißt, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, kommt ja auch vom Agrarrohstoffmarkt letztendlich, diese berühmten Schweinezyklen, wo man ja festgestellt hat, hoher Schweinepreis, ja, die Züchter legen nach, es werden mehr Ferkel aufgezogen.
Genau so ist es.
Dann wieder auf den Schweinepreis drücken, wenn die erwachsen sind. Und das lässt sich ja kurzfristig gar nicht ausgleichen. Ja, weil das dann eben gewissen natürlichen Zyklen, Wachstumszyklen, Erntezyklen unterliegt. Das heißt, hier hast du ja das, was du eben angesprochen hast. Du guckst eben, wie ist die fundamentale Situation und gleichst das dann eben ab mit den Daten am Terminmarkt. Ja.
Ja. Das muss zusammenhängen, das kann man nicht isoliert betrachten. Der Terminmarkt die Terminmarktdaten an sich sind essentiell für das Trading am Rohstoffmärkten. Ohne das geht es eigentlich nicht. Wer das macht, der fliegt blind in diesen Märkten.
Aber wer setzt denn dann überhaupt auf steigende Kurse an den Terminmärkten? Weil für jeden, der ja irgendwie einen Kontrakt kauft oder verkauft, muss ja auch eine entsprechende Gegenposition geben. Und wenn das eben historisch bekanntes Phänomen ist, dass langfristig die sich mit steigenden Notierungen an den Agrar- oder an den Rohstoffmärkten kein Geld verdienen lässt, wer macht das denn dann überhaupt noch?
Das sind Spekulanten, die in die falsche Richtung gehen oder auf die falschen Preise. Zum Beispiel, es gab im letzten Jahr oder was vorletztes, ich glaube letztes Jahr war es diese Überschwemmungen in den USA. Die Spekulanten hatten dann vermutet, dass die Maisernte, die Weizenernte schlecht ausfallen würden. Die Preise sind dann gestiegen, aber nur weil die Spekulanten diesen Preis getrieben haben. Wir sahen aber auf der anderen Seite, dass dieser Anstieg komplett spekulativ getrieben war und nicht durch ein fundamentales Defizit am Markt begründet war. Und es zeigte sich, dass woanders her aus der Welt auf jeden Fall für Ersatzangebot gesorgt wird. Und dementsprechend war klar, diese Spekulanten haben auf ein künftiges Defizit gewettet, das sich niemals einstellen wird oder eingestellt hat. Und dementsprechend, wenn man so etwas merkt, dann muss man eigentlich bloß noch die Gegenposition beziehen.
Sind das denn dann überwiegend, ich sag mal, eher unbedarftere bzw. Privatanleger, die da rasiert werden, oder ist das wirklich querbeet?
Das ist alles durch. Das sind Profis, das sind aber auch Bauern an sich oder Produzenten und Verbraucher, die diese Sachen brauchen und die diese Basiswerte brauchen und dann dementsprechend an den Märkten aktiv sind. Also das sind nicht nur Spekulanten.
Na gut, klar, es gibt ja in den Rohstoffmärkten, das ist ja auch der große Vorteil, dass ich dort eben auch als Erzeuger oder eben Nachfrager von der physischen Ware mich dort eben gegen Preisschwankungen ja absichern kann. Das ist ja eigentlich das, was jahrtausende lang eigentlich den Bauern ja verwehrt war, weil die ja immer drauf, selber spekulieren muss, naja, wie wird denn der Preis eben nächstes Jahr und komme ich damit über die Runden? Und das kann ich ja tatsächlich über die Terminmärkte verstetigen. Finde es halt in dem Zusammenhang auch immer interessant, wenn man auch mal auch so bei den CFD-Brokern mal schaut, dann kommt ja immer so der Risikohinweis für die Privatanleger, ne, dass 70% der Anleger Geld damit verlieren. Daher meine Vermutung, naja, dass die Masse derjenigen, die dann doch tendenziell eher verliert, eher nicht die Profis sind, die Märkte gut kennen.
Das kann schon sein, aber das muss nicht unbedingt ein Verlustgeschäft sein. Produzenten als auch Abnehmer sind gerne bereit, einen Teil ihres Gewinns abzugeben dafür, dass sie sich ihre zukünftigen Geschäfte absichern können. Und da kommen die Spekulanten eben ins Spiel und wir nehmen uns da unseren Teil raus. Also das muss nicht unbedingt sein, dass die Gewinner nur auf Kosten der Verlierer hier am Markt aktiv sind.
Nein, also letztendlich die Produzenten oder Abnehmer bezahlen letztlich eine Versicherungsprämie dafür, ja, dass sie dann eben ihre Preise verstetigen können ein Stück weit. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, die Terminmarktdaten, wo bekomme ich die überhaupt her, wenn mich das Thema interessiert?
diese kann man kostenfrei auf der Homepage der US-Terminmarktaufsicht CFTC beziehen, herunterladen als Excel-Datei oder als Textdokument für die einzelnen Futures und kann jeder einsehen. Das ist für jeden frei verfügbar und wird jeden Freitag um 21.30 Uhr europäischer Zeit, kurz eine Stunde vor Handelsschluss, noch veröffentlicht. Jeden Freitag sitze ich deshalb hier noch im Büro und verfasse um 21.30 Uhr noch einen Blitz-Update zu Gold, Silber und Platin, in dem wir uns ansehen, wie hat sich in der letzten Woche diese Angebot und Nachfrage und die Position verändert, um dann meinen Kunden eben den Vorteil zu bieten, den Edge zu bieten, vor Handelsschluss am Wochenende eben noch eine Positions- oder Investmententscheidung zu treffen. Stelle ich die Position glatt oder lasse ich sie offen nochmal übers Wochenende?
Verstehe. Diese Daten, hast du gesagt, sind offen einsehbar für alle Futures. Das heißt also tatsächlich für alle Rohstoffe, die dann auch gehandelt werden, beispielsweise eben an der großen Warenterminbörse Chicago, nehme ich mal an. Ne? Das ist ja so die größte der Welt. Das ist wahrscheinlich auch hochliquide. Das heißt, da ist es grundsätzlich kein Problem, eine Gegenpartei zu finden.
Ja.
Ein sehr liquider Markt. Und in dem Zusammenhang, da hat es auch vorhin erwähnt, was du immer anguckst, COT, was hat es denn damit auf sich?
Das sind die Commitment of Traders Daten der US-Terminmarktaufsicht. Ja, die nennt man so Commitments of Traders. Wie sind die Spekulanten positioniert? Da gibt es einmal die Produzenten, wie sind diese positioniert? Und dann auf der anderen Seite sind es die Spekulanten. Das wird einfach aufgegliedert seit der US-Terminmarktaufsicht. Jemand, der große Positionen an der US-Börse oder der Terminbörse hält, muss dieses reporten. Daraus kann man dann eben zwei Kategorien herauslesen, einmal die Produzenten und einmal die Spekulanten. Und dann gibt es noch die kleinen Spekulanten, aber die sind eigentlich mit ihrer Positionierung irrelevant, muss man nicht groß berücksichtigen bei den Entscheidungen. Manchmal bietet es einen Vorteil, wenn man sieht, alle kleinen Spekulanten laufen in eine Richtung, wie das Sentiment ist, aber in der Regel ist das uninteressant. Die Terminmarktdaten zeigen mir nicht nur relative Stärke und Schwäche an den Märkten, also das physische Angebot und das Defizit, sondern es zeigt mir auch, wie ist das Sentiment positioniert. Die Terminmarktdaten sind der beste Sentiment-Indikator, den es gibt. Da muss ich keine Umfragen machen. Ich sehe auf den Kontrakt genau, wie sind die Spekulanten positioniert und kann sagen, sind alle bullish oder alle bearish.
Ja, und was kann ich dann daraus für eine Erkenntnis ziehen, wenn ich sage, okay, beispielsweise die Spekulanten sind alle sehr bullish eingestellt?
Ja, du erkennst ja, wenn eine Horse läuft oder eine Bears, wenn irgendwann jeder Spekulant gekauft hat, dann gibt es keinen neuen, der mehr kaufen kann. Und es sind nur eine gewisse Anzahl an Tradern, die gewisse Märkte handeln. Ja? Und wenn die alle einmal long sind und dann kauft keiner mehr und der Preis zieht einfach nicht mehr mit, dann weiß man, jetzt hat jeder gekauft und jetzt kommt es dann eigentlich irgendwann zu dem Punkt, wo der Erste mal sagt, okay, ich nehme Gewinne mit oder mir reicht's, ich gehe. Dann kommen die ersten Verkäufe und dann kommt dieser Wasserfall, diese kaskadenartige, wir nennen das Long Drop, dass alle dann plötzlich ihre Long-Position auf den Markt werfen und dann geht es steil nach unten oder das Gegenteil dazu, auf der Short-Seite wäre es dann ein Short-Squeeze, wenn alle Short sind und jeder hat schon verkauft, ja, dann gibt es den Ersten, der dann in die fallenden Preise reinfasst und dann auf die Käuferseite wechselt und irgendwann müssen sich dann alle eindecken und dann gibt es den Short-Squeeze und es geht nach oben.
Also alle wollen gleichzeitig aus dem Kino raus oder rein?
Ja.
Okay. verstehe, das heißt, das ist doch tatsächlich für dich... Also im Prinzip sind die Kollegen so ein Stück weit für dich der Anti-Indikator.
Exakt, ja, genau so ist es.
Und diesen Anti-Indikator, das habe ich jetzt auch so rausgehört, den gleichst du natürlich ab, die können ja auch mal richtig liegen, mit der fundamentalen Lage.
Das muss sein, sonst können die Kotdaten ein falsches Signal liefern. Das muss man im kompletten Zusammenhang sehen mit der fundamentalen Lage und mit der Makroökonomik oder mit den volkswirtschaftlichen Entwicklungen, denn sonst gehen zu viele Trades schief. Und das sehe ich bei vielen anderen, die versuchen, die Terminmarktdaten zu traden oder diese zu nutzen, dass sie dann doch oft mal auf der falschen Seite liegen, weil sie eben nicht das ganzheitliche Bild im Auge haben. Und deswegen ist ein ganzheitlicher Analyseansatz ganz, ganz wichtig fürs Trading am Rohstoffmarkt.
Und wie kommst du dann beispielsweise an Fundamentaldaten für, sagen wir mal, Kaffee?
Da gibt es Reuters und ganz viele Seiten, die Meldungen raushauen. Also das ist kein Problem.
Aber guckst du dann wirklich tatsächlich nach? Naja, wie waren so die Erntemengen die letzten Jahre? Wer hat vielleicht neue Pflanzungen im großen Stil angelegt? Wie ist das Wetter in den typischen Anbaugebieten gewesen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich handle ich ja am meisten Edelmetallmärkte. Edelmetalle, Energie, Agrarrohstoffmärkte untergeordnet. Deswegen schauen wir da eigentlich eher genau drauf, wenn sich ein Setup aufbaut. Wenn wir sehen, hier baut sich ein Setup auf, dann gucken wir näher genau rein und dann verfolgen wir auch die Fundamentaldaten, was hat dazu geführt oder was könnte der Hintergrund sein, damit wir dann auch wirklich richtig liegen. Und dann schauen wir mal auf die Fundamentaldaten. Grundsätzlich sagen wir aber die Terminmarktdaten, ob es eben ein physisches Überangebot oder ein Defizit gibt, wie die fundamentale Lage ist. Dazu brauche ich nicht unbedingt die Meldungen da draußen, denn die können manchmal falsch sein. Und da muss man wirklich aufpassen. Beispielsweise hatte Platin in den letzten Jahren massive relative Schwäche gezeigt, ist immer weiter gefallen, da es ein Überangebot an physischen Markt gab. Und jetzt plötzlich in der Krise, obwohl die Automobilnachfrage eingebrochen ist, zeigt Platin plötzlich in den Terminmarktdaten massive Stärke und konnte vom Tief bei $600 wieder auf über $900 ansteigen, $940. Warum? Ja, weil es einen staatlich erzwungenen Shutdown der Minen in Südafrika gab. Und Platin kommt eben primär aus Südafrika. Und wenn die Minen nichts mehr produzieren dürfen und die Lieferketten zusammengebrochen sind, ist plötzlich das Angebot weg. Und sowas gab es noch in keiner Rezession zuvor. Normalerweise bleibt das Angebot relativ gleich. Die Nachfrage aus der Industrie nimmt ab. Aber diesmal ist auch das Angebot weggebrochen. Das hat zu diesem Paradoxum geführt, dass auch plötzlich der Preis in der Rezession bei Platin dann wieder gestiegen ist. Und das zeigte sich auch dann in den Terminmarktdaten ganz exakt, ja.
Das war ja auch eine Konsequenz, die beispielsweise Goldkäufer dann zu spüren bekamen, nämlich dass die Börsenkurs oder der Goldpreis an den internationalen Börsen ja teilweise deutlich geringer war als das, was ich für physische Lieferungen an der Ladentheke hinlegen musste, weil ja auch zum Beispiel viele Raffinerien und Münzprägeanstalten geschlossen waren. Exakt. Das hat sich ja vermutlich bei der Solid-Gruppe auch durchgeschlagen, oder?
Das war ganz genauso, ja. Wir haben dann auch teilweise den Verkauf eingestellt, weil wir nicht mehr wussten, woher wir Ware beziehen sollen. Und wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass wir nur Ware verkaufen, die wir auch wirklich zugesichert haben bzw. vor Ort hatten. Und deswegen haben wir es nicht so gemacht, dass wir Vorwärtsverkäufe einfach gemacht haben, ohne zu wissen, woher kommen dann später die Ware. Das haben wir dann auch mal einige Zeit den Shop geschlossen, als das da Mitte März richtig gekracht hat an den Märkten. Und ja, mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Gold ist wieder gut verfügbar. Bei Silber sieht es noch enger aus. Die Raffinerien versuchen jetzt erstmal die Nachfrage nach Gold zu decken, produzieren wieder Goldmünzen. Und erst wenn dieses Angebot wieder gut vorhanden ist und die Nachfrage hier gesättigt wurde oder gedeckt wurde, dann wird man wieder dazu übergehen, auch Silbermünzen zu prägen. Und im Moment sind die Silbermünzenpreise immer noch extremst hoch, ja. Wie in einem Crash im März 2020 diesen Jahres.
Ja. Ja gut, du hast jetzt gesagt, die Lage entspannt sich. Gab es denn aus Sicht eines Traders, klar, jetzt im Nachhinein ist das vielleicht natürlich ein bisschen einfacher, aber gab es irgendwelche Anzeichen, die darauf hingedeutet haben, was sich da ab Ende Februar über den internationalen Kapitalmärkten da zusammengebraut hat?
Oh ja, die gab es definitiv. Also nicht nur, dass sich eine Rezession schon lange angedeutet hatte, das war klar. Wir hatten den längsten Konjunkturaufschwung in der Geschichte, natürlich Geldmenge induziert. Das Ganze wurde durch Kredit getrieben, durch die Geldmengenausweitung der Notenbanken seit 2008. Der längste Konjunkturaufschwung, die längste Horse in der Geschichte des US-Aktienmarktes, über 10 Jahre. Das hat eigentlich schon danach geschrien, dass jetzt hier doch mal bald die Fehlallokationen, die sich hier bei den Negativ- und Niedrigzinsen aufgebaut haben, auch mal bereinigt werden müssen. Das war schon einmal der eine Faktor, warum ich für 2020 oder 2021 auch eine Rezession erwartet habe. Aber zum anderen gab es dann zum Jahreswechsel dann plötzlich den Ausbruch von vermeintlich Covid-19 in China. Den ersten Quarantäne von 50 Millionen Menschen, dann 400. Das haben wir natürlich sehr genau beobachtet, wie es dann plötzlich 400 Millionen Menschen unter Quarantäne waren. Sowas ganz neu, Januar, Mitte Januar, da haben wir ganz stark auf China geschaut. Und dann waren es 780 Millionen Menschen unter Quarantäne. Und dann war klar, das kommt auch hierher oder das sollte hierher kommen. Und damit war klar, wenn hier die Wirtschaft einfach hier einen Shutdown macht, genauso wie in China, dann war es das. Dann ist diese Rezession oder dann ist der Knall da. Dann kommt es erstmals zur Bereinigung an den Märkten. Und das hätte das Potenzial gehabt, die große Rezession hier zu triggern. Ja, und dass es losgeht. Deswegen war das sehr gut zu timen. Und es war eigentlich ein Wunder, dass bis Ende Februar die Aktienmärkte sich so stark gehalten haben. Also die Medien haben das hier völlig ignoriert, was in China lief. Und die Aktienmärkte hochgeredet, meiner Meinung nach, dass das Smart Money hier noch an die schwachen Hände abgeben konnte, an die Kleinanleger, um dann ja schön auf der Short-Seite dabei zu sein, wenn es nach unten geht, um dann im Tief wieder einzudecken, als die Notenbanken ihre QE-Programme bekannt gegeben haben.
Ja, das war bei zwei ganz interessanten Punkten. Da hatten wir ja auch im Vorfeld uns mal drüber unterhalten. Das ist so zumindest das, was ich auch so aus den sozialen Medien mitgenommen habe. Und zwar im Laufe Februar, März gab es eigentlich so zwei ganz markante Punkte. Der eine Punkt war, als die Kurse so von der Spitze so 5-10% nachgegeben hatten, da gab es doch einige, die dann zum Wiedereinstieg geklingelt haben, gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir günstige Kurse, nachdem die so lange gestiegen waren. Ja, super Nachkaufgelegenheiten. Die haben natürlich recht lange Gesichter gezogen, als es dann 20, 25, 30, 35% runtergegangen ist, bis hier bei 40% im Tief etwa. Und ungefähr zu der, in dem Bereich, im unteren Punkt, bisherigen unteren Punkt muss man ja sagen, gab es natürlich die, die gesagt haben, Achtung, Bärenfalle voraus. Das heißt, wir werden jetzt zwar vielleicht wieder steigende Kurse erleben, das wird allerdings nur ein Zwischenhoch sein. Ja, überspitzt formuliert, bis sich 1929, ja, bis 31 dann wiederholt. Was sagst du zu diesen beiden Punkten?
Fatale Fehlentscheidungen. Da merkt man, wer am Markt aktiv ist und wer nicht. Beides, ja, ganz klar. Denn 1929, in dieser Depression, die bis 33 ging, hatten wir einen Goldstandard. Devisenstandard, Goldstandard. Und damals gab es keine Eingriffe der Notenbanken, wie wir sie heute kennen. Die Geldmenge konnte nicht unendlich ausgeweitet werden. Damals gab es eine echte Kontraktion der Geldmenge. Die Geldmenge M3, die ist geschrumpft. Die Unternehmen, die Kreditvergabe wurde eingeschränkt, wie wir es auch 2008 kurz sahen. Als es dann auch zum Offenbarungseid mit Lehman Brothers kam und die Banken sich untereinander nicht mehr getraut hatten und der Interbankengeldmarkt eingefroren war. Das nannte man einen richtigen Credit Crunch. Das ist die Definition eines Credit Crunches. Sowas gab es in allen Krisen davor, besonders unter dem Goldstandard. Damals wurde über das Chiralgeldsystem, also den Zirkulationskredit, wie wir es Ökonomen der österreichischen Schule dazu sagen, da gab es diese Schrumpfung dieser Chiralgeldmenge, die das Bankensystem eben zuvor aufgebläht hatte. Die Geldmenge musste kontrahieren, die musste wieder in ein relativ normales Verhältnis zur Geldbasis gebracht werden. Und das dauert, dieser Prozess. Diese Kreditgeldschrumpfung, diese Kreditgeldmenge, die muss zurückgehen. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Die Unternehmen gehen pleite, das eine zieht das andere nach sich. Ja, der Bust ist aber immer noch die Gesundung der Wirtschaft. Und der Boom ist die Fehlallokation, also die Fehlleitung von Produktionsmitteln. Und das sahen wir eigentlich in allen Krisen. Das erste Mal, dass es anders lief, war in den 70er Jahren, damals sahen wir eine Stagflation. Das lag aber daran, dass der Dollar vom Goldstandard oder vom Golddevisenstandard losgelöst wurde und es zu einer massiven Abwertung des Dollars kam. Damals gab es zweistellige Inflationsraten. Vielleicht kommen wir zur Stagflation dann noch zu sprechen. Aber jetzt mal, um ganz kurz drauf zu kommen, die letzte echte Rezession, die wir sahen mit einem richtigen Bärenmarkt, sahen wir von 2000 bis 2003 nach dem Platzen der Dotcom-Bubble. Damals gab es wirklich eine Bereinigung von Fehlallokationen im neuen Markt und dergleichen. Der neue Markt, in dem ich auch groß geworden bin, der verschwand dann wieder plötzlich. Und damals sind die Märkte gefallen. Der DAX ist über 3 Jahre lang in den Bärenmarkt gefallen. Und
70% in der Spitze. Das ist ja auch heftig, muss man ja sagen.
Ja. Also damals war ich noch ein naiver Anleger zu dieser damaligen Zeit und habe wirklich in diese Bärenmarktrallye hineingekauft und es sah dann sehr alt aus. Aber aus Fehlern lernt man. Und es ist jetzt die dritte Rezession, die ich miterlebe und mittlerweile nach 22 Jahren Trading-Erfahrung sind wir doch mehr auf Zack, was das Ganze angeht. Um jetzt auf die Krise 2007, 2008 zu kommen. 2007, 2008 lief am Anfang oder die ersten 1,5 Jahre nach dem Muster von 2000 oder an jeder gängigen Rezession. Wir sahen erst eine Aufblähung der Geldmenge. Die niedrigen Zinsen haben zu einer Blase am Immobilienmarkt geführt. Dann gab es hier die ersten Ausfälle. Der Immobilienmarkt kollabierte. Dies zog natürlich weitere Ausfälle nach sich. Und letztlich kam es dazu, dass es zu einer Kontraktion der Geldmenge kam und letztlich dann zu einer echten Rezession mit Ausfällen im Geldmarkt. Und die Banken waren pleite. Sie hatten zu stark gehebelt, ihre Geldbasis. Die Bilanzsumme war einfach zu groß im Vergleich zu der Geldmenge, die sie noch vorhanden hatten. Und letztlich kam es dazu, dass sie kein Cash mehr hatten und sich kein Geld mehr geliehen hatten über den Interbankengeldmarkt. Und damals kam es dann zu Lehman Brothers und letztlich zu den ersten QE-Programmen. Und mit der Verkündung der ersten QE-Programme hatten die Märkte gedreht. Das ging noch.
Das war ganz klar. März 2009, ne? Der berühmte untere Wendepunkt.
Genau, mit den Märkten, also mit den QE-Programmen ging es nach oben Und letztlich war es so, dass man wissen muss, die Geldmenge, das smarte Money, das weiß, dass diese Liquidität erstens dafür sorgt, dass die Banken rekapitalisiert werden. Damit ist dieser Bankencrash war zu dem Zeitpunkt dann vom Tisch. Die werden gerettet. Und auf der anderen Seite sorgt die Liquidität dafür, dass die Assetpreise steigen. Die Inflation sorgt dafür, dass die Währung real abwerten wird und natürlich auch die Aktien sind Assets, die Inflation berücksichtigen, genauso wie Gold und Silber und dementsprechend eine höhere Bewertung verdienen. Die Aktienmärkte damals viel weitaus stärker gefallen. Zum Beispiel in der Stagflation der 70er Jahre damals ist der Dow Jones über 16 Jahre seitwärts gelaufen bei 1000 Punkten. Aber real ist der Dow Jones inflationsbereinigt um 95% eingebrochen. Und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dementsprechend muss man natürlich die Inflation zu berücksichtigen. Und gerade jetzt, da die Notenbanken überhaupt keine Grenzen mehr kennen, was das Drucken von Geld angeht, muss man ganz klar sagen, wenn die Notenbanken drucken, never fight the Fed. Da sollte man sich nicht dagegen stellen, wenn er sein Geld lieb ist, ja.
Ja, es gab ja in den 90er Jahren, auch glaube ich in den 2000ern, ja, diesen beliebten Begriff des Greenspan-Puts, ne? Das heißt also, das kommt ja letztendlich auch selber raus. Das heißt, quasi meine Versicherung, ja, ist dann eben als Anleger die Zentralbank, genau, die dann eben durch entsprechende geldpolitische Maßnahmen dafür sorgt, dass die Vermögenswerte oben bleiben. Und das wiederum ist ja auch so ein Punkt, das haben wir auch gesehen in der Rezession 2007 bis 2009. Wenn natürlich die Vermögenswerte sinken, beispielsweise Immobilienpreise, dann hat ja natürlich auch die Bank ein Problem, weil auf der Vermögensseite ja ergibt sich eine Schrumpfung, aber meine Verbindlichkeiten, gerade bei stark gehebelten Banken, also die Banken, die selber wiederum hohes Fremdkapital aufgenommen haben, das bleibt ja gleich. Und das bedroht mich dann eben in der Existenz. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass eben die Vermögenspreise nicht einbrechen, zumindest nicht zu sehr.
Zum Beispiel, ja. Das Ganze ist eigentlich eine Umverteilung von Geld, indem man Geld druckt oder die Banken einen Bailout gibt. Die Sparer werden enteignet. Es wird neue Geldbasis geschaffen, die den Geschäftsbanken zugeschustert werden, entweder über direktes Aufkaufen von Anleihen oder dergleichen, damit man die Schrottpapiere abkauft, oder eben jetzt, wie man es jetzt macht, über das direkte Ausreichen von Geld, über Sonderzahlungen an die Bürger und damit eben die Zentralbankgeldmenge im System wieder erhöht und damit wird das System auf eine neue Basis gestellt. Und deshalb war es auch ganz wichtig, dass man diesmal eben nicht mehr auf fallende Preise am Aktienmarkt gesetzt hat. Wir hatten Mitte März, also ziemlich zum Tief, dann auch den Kauf von S&P 500 empfohlen. Wir hatten auch die Minen zuvor geschortet, Goldminenaktien. Wir waren short bei allen Edelmetallen. Wir haben massiv von diesem Einbruch profitiert, den wir vorhergesagt haben und haben auch dann den Tiefpunkt abgepasst, um long zu gehen. Spätestens mit der Ankündigung des QE Unlimited in den USA war klar, long kaufen und dann noch einsammeln, was geht, die letzten Panikverkäufe nutzen, um Positionen aufzubauen. Wir hatten ihn 100% Cash gehalten und sind jetzt hochgefahren und waren bis vor kurzem jetzt hier auch im Goldmarkt massiv long.
Okay. Aber auch ein bisschen Glück dabei, dann den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, oder?
Nein. Die letzten 7, 8 Jahre habe ich bewiesen, dass das kein Glück ist. Nee. 2008 hat mir gelehrt in diesem Fall, wenn die Notenbanken kaufen, dann kaufe ich. Außerdem gab es noch einen weiteren Indikator, nämlich unsere Blaupause China. Ich habe Mitte März einen Artikel veröffentlicht, finden Sie im Internet. Da habe ich eben über die Blaupause China gesprochen, auch über die Käufe, die wir jetzt tätigen bei den Minen und bei Gold und Silber. In China hat sich plötzlich gezeigt, Ende März, dass das Virus plötzlich verschwunden war. Von heute auf morgen. Es war weg. Xi ist nach China, nach Wuhan gereist und hat den Sieg über das Coronavirus verkündet. Und das hat mich richtig durchgeschüttelt oder verwundert. Denn wenn das Coronavirus so gefährlich gewesen wäre und so ansteckend, wie man damals geglaubt hatte, oder als es gerade in Italien losging, dann hätten die das nicht aufhalten können. Plötzlich war es weg und Ende März war es so, dass die Produktion in China wieder deutlich hochgefahren ist. Und der Sieg wurde eben Ende März ausgerufen und das habe ich in einem Marktkommentar auch Mitte, Ende März veröffentlicht. Und diese Blaupause, man konnte es ungefähr rechnen, von Ausbruch bis zum Sieg über das Coronavirus waren 3 Monate. Und wenn ich das hier veranschlage auf Europa, es ging ungefähr Mitte März los, 3 Monate drauf. Ja, das war die Blaupause. Ja, also wir haben uns schon international orientiert. Wenn es jetzt in China gewütet hätte, es wäre weitergegangen und man hätte davon ausgehen müssen, dass dieser Lockdown auf Jahre dauerhaft bleiben würde, dann hätten wir auch nicht ins fallende Messer gegriffen. Auf keinen Fall. Ganz klar.
Ja, das heißt, dem entnehme ich, du erwartest jetzt auch keine, ja, keine Bärenfalle, keine Wiederholung eines Katastrophenszenarios à la 1929 oder in abgeschwächter Variante. Zumindest ja, auf die nächsten 3 Monate.
Okay, also grundsätzlich erwarte ich schon eine Rezession, aber kaschiert durch Inflation. Und das nennt man Stagflation. Man muss hier unterscheiden, wie in den 70er Jahren steigt oder kommt es zu einer realwirtschaftlichen Kontraktion. Und das erwarte ich schon. Wir sehen, dass auch dass natürlich dieser Shutdown Folgen haben wird. Das wird zu Kreditausfällen kommen. Viele Unternehmen mussten Bankrott anmelden. Aber auf der anderen Seite heißt das nicht unbedingt, dass der Aktienmarkt fallen muss, denn die Notenbanken drucken Geld. Wir hatten erstmal diesen ersten Schwung nach oben am Aktienmarkt gab es durch die QE-Maßnahmen. Smart Money hat hier gekauft, es gab Frontrunner, die haben gesagt, wir verlassen uns auf die Notenbank, wir kaufen hier rein. Dann gab es die ersten Lockerungen und die positiven Nachrichten und jetzt haben wir weltweit überall Lockerungen. Es zeigt sich, dass es nicht zu dieser tödlichen Pandemie kommt, was nochmal die Märkte pusht. Und dass auch diese Einbrüche, wie man es in China sah mit der starken Erholung des PMI, die vollständige Wiederhochfahren der Wirtschaft, dass es womöglich doch zu einer schnelleren Erholung kommen wird, als man gedacht hat. Was wir 2007 bis Ende 2008 erlebt hatten, dieses langsame Umfallen von Dominosteinen, erst mit dem Immobilienmarkt, dann die Kreditausfälle bis hin zu dem Bankencrash, das wurde alles zusammengeschrumpft. Es kam hier nie zu diesem wirklichen Fallen von Dominosteinen. Und auf der anderen Seite wird es auch keine Bankenkrise mehr geben, denn die Notenbanken haben den Banken alle Hilfen zur Verfügung gestellt. Auch die Staaten haben für die letztlichen 10% das Risiko an Krediten garantiert, hier beispielsweise in Deutschland. Die Banken können Kredite vergeben. Die Geldmenge M3 wächst weiter. Die Geldmenge M2 wächst auch massiv. Es gab also niemals einen deflationären Crash.
Ja, ganz kurz, was ist die Geldmenge M2 und M3?
Also Geldmenge M0 ist die Geldbasis, M1 ist auch eine eng gefasste Geldmenge mit kurzfristigen Sichteinlagen, M2 mit langfristigen Sichteinlagen und Geldmenge M3 ist, ist so ziemlich alles drin, was irgendwie geschaffen wird im Kreditgeldsystem.
Also die ganzen alles Kredite, so an Einlagen, die die Sparer bei den Banken haben.
Die Kredite, Bahnhöfe, die vergeben werden.
Sparverträge,
ja.
Kredite. Genau.
Und ja. Normalerweise müsste man in einer Rezession sehen oder in einer normalen Kreditkontraktion, dass die Geldmenge M3 fällt.
Ja.
Und das ist dieser normale Prozess der Rezession. Nach der österreichischen Schule sieht man in dieser Kreditgeldmengenausweitung die Geldmenge M3 wachsen, bis zu einem Punkt, dass sie nicht weiter wachsen kann, weil das Verhältnis von Geldbasis, also Geldmenge M0 oder Geldbasis, Geldmenge M1 kann man auch nehmen. In Europa gibt es die Geldmenge M1 nur, keine kleinere Definierung davon wie in den USA. Das muss wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Und dann kommt es eben zu Kontraktionen, zu Ausfällen. Und das ist dieser klassische Zyklus, den wir kennen. Die Fehlallokation im Boom und die Bereinigung der Fehlallokationen im Bust und dann die Angleichung wieder, sodass das Ganze wieder tragbar ist. Viele Banken gehen normalerweise dabei pleite. In den 30 Jahren sahen wir, dass über 3000 Banken pleite gingen. Das sahen wir 2008 nicht mehr. Das ging auch einige Banken pleite, aber nicht mehr so viel wie damals. Und das werden wir heute kaum mehr sehen. Und dieser Prozess wird durch die Notenbanken ausgehebelt. Anstatt, dass man eine Kontraktion der Geldmenge M3 zulässt, sorgt man dafür, dass die Geldmengenbasis angepasst wird nach oben. Also anstatt, dass sich dieses Verhältnis wieder anpasst durch eine Kontraktion der Geldmenge M3, hebt man einfach M1 an oder die Geldmengenbasis an und das sieht man mit diesem QE-Programm. Und dadurch kommt es wieder auf ein tragbares Verhältnis und der nächste Boom könnte eigentlich starten. Das heißt, ein Teil dieses Rezessionspotenzials haben die Notenbanken definitiv rausgenommen, indem sie einmal die Banken auf gesunde Füße gestellt haben oder bessere Füße. Dazu muss man eben Geld umverteilen, neues Zentralbankgeld drucken. Das funktioniert letztlich über die finanzielle Repression der kleinen Sparer, derjenigen, die etwas auf der Seite haben, indem deren Vermögen entwertet wird über diese Inflation. Und gleichzeitig werden die Schuldner oder die Banken, die den Kredit aufgebaut haben, entlastet. Und das ist dieser Prozess. Und dann muss entweder auf die eine oder andere Weise alle 10 Jahre spätestens kommen. Und wenn man die Geldmenge über Chiralgeldsystem meiner Meinung nach betrügerischerweise ausweitet. Denn wenn man eine gewisse Geldbasis ausweitet über ein Chiralgeldsystem, ist das meiner Meinung nach Betrug, sollte nicht sein. Deswegen gab es auch diese Vollgeldinitiative in der Schweiz vor einigen Jahren. Das ist ein guter Ansatz, um eben diese Boom-Bust-Zyklen zu verhindern. Aber das Beste wäre natürlich ein freies Geldsystem, ein freier Wettbewerb. Dann würden sich Gold und Silber letztlich als ultimatives Geld herausbilden und dann würden auch diese Zyklen massiv eingeschränkt werden.
Interessantes Thema, Vollgeldsystem. Da hat ja schon tatsächlich nach dem oder mitten in der verheerenden Depression der Irving Fisher, seinerzeit einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler, der sich ja furchtbar verhauen hat mit seinen Prognosen, hat ein Buch dazu geschrieben. Ich glaube, 100% Money heißt das. Sehr lesenswert auch heute noch. Und das Thema finanzielle Repression, da wird es vielleicht bei dem einen oder anderen auch wieder klingeln. Moment, das hatten wir doch auch. Ja, richtig. Vor 10 Jahren war das ja auch nochmal in aller Munde, so als die Zinsen langsam deutlich unter die Inflationsrate fielen, sich so dem Nullbereich näherten. Heute haben wir schon Negativzinsen. Ja, jetzt sagst du selber, ja, die nächsten Jahre könnte so eine Neuauflage der 70er werden. Das heißt, ja wirtschaftlich schwächelnd mit relativ hohen Inflationsraten. Wer jetzt nicht unbedingt traden möchte, weil er sich das nicht möchte oder nicht zutraut. Wie können sich denn Anleger, ja, die vielleicht eher die Buy-and-Holder sind, ja, wie können die sich denn gegen dieses Szenario effizient schützen?
Also jemand, der am Aktienmarkt aktiv sein möchte, der könnte beispielsweise in Gold-ETFs investieren, ZKB in der Schweiz beispielsweise, wirklich physisch gedeckte ETFs, wobei es da auch immer Zweifel gibt. Also man muss versuchen, als langfristiger Investor jetzt in der Stagflation der Inflation zu entgehen, um sein Vermögen zu sichern. Es geht hier weniger um die Rendite als um die Vermögenssicherung. Und es wird eine nominelle Rendite geben, definitiv, die wird sehr hoch sein. In den 70er Jahren gab es zweistellige Inflationsraten, zweistellige Zinsen im Bereich von 20% in den USA. Das schließe ich nicht aus, dass wir das auch wieder sehen werden, aber der Unterschied zu damals ist, wir haben heute einen manipulierten Verbraucherpreisindex, den es damals nicht gab. Wenn man beispielsweise sich das HVPIs in den USA oder das CPI in den USA heute ansieht, dann ist die Inflationsrate in den USA etwa 1% höher, als sie offiziell ausgewiesen wird, etwa bei 10% war die teilweise. Und deswegen wird diese Inflation kaschiert. Die Leute merken es nicht wirklich. Wir sahen das auch in den letzten 10 Jahren hier in Europa. Real ist außer Spesen nichts gewesen, besonders auch am Aktienmarkt. Das gab es auch eine Analyse von Goldman Sachs, die das ganz klar gezeigt hat, dass die Aktiengewinne in Europa nur inflationsbedingt waren, aber nicht durch Unternehmenswachstum begleitet wurden. In den USA war das anders. Und dementsprechend muss man sich auch gerade in den nächsten 10 Jahren davor schützen. Wir werden seitwärtslaufende Aktienmärkte sehen unter hoher Volatilität rauf, vielleicht wieder zu den Allzeithochs. Im Nasdaq waren wir jetzt schon wieder dran. Aber dann wieder starke Einbrüche, wenn die Zinsen nach oben gehen aufgrund der Inflation. Dann kann es mal wieder Einbrüche geben um 20%, 25%, vielleicht 40%. Aber dann geht es wieder nach oben. Auch ein ähnliches Siechtum über eine lange Laufzeit wie in den 70er Jahren. Das ist mein präferiertes Szenario aktuell. Vielleicht mehr steigende Märkte auch. Kommt auf an, wie viel Geld die Notenbanken drucken werden. Aber unter dem Strich sollten eigentlich in so einer Rezession, in einer Stagflation die Aktien underperformen im Vergleich zu Gold oder inflationsgeschützten Assetklassen. Weshalb ich schon empfehle, dass man primär einen guten Teil seines Vermögens in Edelmetalle anlegen sollte. Wer hebeln möchte, kann in Goldminen reingehen, um einen zusätzlichen Profit zu haben. Aber dann sollte man diese Märkte traden, denn Goldminen sind keine Witwen- und Waisenpapiere. Hier ist aktives Trading gefragt. Die können mal stark um 1000% steigen, aber kommen dann auch wieder um 90% zurück. Man kann hier enormen Profit machen, aber man muss auch rein und rausgehen können. Man muss seine Psyche im Griff haben. Und das wäre eine Alternative für alle, die wirklich traden wollen. Goldminenaktien beispielsweise, die werden massiv performen jetzt in der neuen Goldhaus in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und der Aktienmarkt, einige Werte, sicherlich einige Bereiche werden auch einen Inflationsschutz bieten. Ne? Wir haben gesehen, wie die Nasdaq diesen Technologiebereich gut performt hat. Auch dort werden Trader gute Anlagemöglichkeiten finden. Aber man muss schon ein guter Stockpicker sein. Aber der Standardaktienmarkt über alles an sich gesehen, sollte eigentlich eher real im Bärenmarkt bleiben, nominal nicht unbedingt.
2 Fragen zum Abschluss. Wer sich tatsächlich für Trading interessiert, Trading, wie du es pflegst. Erstens, mit wie viel Zeit muss ich eigentlich rechnen pro Woche, die ich da investieren muss, um vernünftig zu traden, sage ich jetzt mal. Und das Zweite, wer sich für das Thema interessiert, wo kann man sich da natürlich auch bei dir zum Thema weitergehend informieren?
Also Trading ist ein Prozess, für den braucht man viele Jahre, um zu lernen. Costolani sagte mal, es darf sich niemand Trader oder Spekulant nennen, der nicht mindestens 2-3 Mal pleite gegangen ist. in der Börse. Und das gehört wirklich dazu, dieser Erfahrungsprozess, mal wirklich alles in den Sand zu setzen. Und auch, ich mache das seit 22 Jahren und die ersten 10 Jahre waren nicht erfolgreich. Das kann ich auch, gebe ich auch zu. Es gehört sehr viel Erfahrung dazu. Heute ist es einfacher, von anderen zu lernen, dass es Internet gibt, Medien. Damals blieb es nur Bücher zu lesen und selbst seine eigenen Erfahrungen zu machen. Heute kann man vom Trading anderer profitieren, beispielsweise indem man auch meinen Börsenbrief abonniert auf www.blaschzeugresearch.de. Dann können Sie zumindest einige Jahre, die Sie sonst vielleicht Schmerzensgeld an der Börse zahlen müssten, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld, die können Sie sich ersparen. Ansonsten empfehle ich, erstmal viel Bücher zu lesen, mit einem Demo-Konto zu traden, denn wie gesagt, vor diesen Trading-Fehlern ist niemand gefeit. Da muss jeder einmal psychisch durch. Wenn man ganz klug ist, macht man diesen Fehler nur einmal. Manche machen ihn dreimal, bevor sie es lernen oder auch gar öfters. Und das gehört einfach dazu, zu diesem Erfahrungsprozess. Aber wenn man dann einige Jahre investiert hat, dann kann man auch erfolgreich an den Märkten aktiv sein und Profit machen. Aber es ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Also das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Swing Trading ist etwas lockerer. Meiner Meinung nach können meine Trading-Empfehlungen auch Leute, die einen Vollzeitjob haben, mittraden auf Sicht von 3 Monaten. Diese Entry- und Exit-Zeitpunkte sind immer etwas schwer, weil da muss man dann etwas aufpassen und ist intraday aktiv, um die Position aufzubauen. Aber wenn die Position mal im Markt ist, dann läuft es erstmal für ein paar Wochen oder gar ein paar Monate die Position, bis wir wieder rausgehen. Und deswegen ist auch Swing-Trading meiner Meinung nach der entspanntere, meiner Meinung nach auch profitablere Ansatz im Vergleich zum Daytrading.
Also, halten wir fest, Daytrading, das ist keine Geldanlage, sondern ist eigentlich ein Business. Und das Swing-Trading, ja, irgendwo so dazwischen, aber als, wie soll ich sagen, Nebenbeschäftigung durchaus auch praktikabel.
Es ist möglich, ja. Es aber es gehört etwas Zeit dazu, ja. Okay.
Ja, Informationen auf deiner Seite ist eingeblendet. Werden wir auch nochmal in die Notizen packen zu diesem Gespräch. Markus, ich danke dir sehr. War sehr interessant, in diese glitzernde Welt mal reinzugucken und von einem gestandenen Praktiker hier informiert zu werden. Dann wünsche ich dir allzeit gute Trades und vielen Dank.
Gerne. Mach's gut, Louis. Bis bald. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Soweit das heutige Geldgespräch. Ich bedanke mich bei meinem Interviewpartner Markus Blaschzeug sowie meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.